Ich habe eben gelernt, auch Grenzen zu setzen. Ich war früher total der krasse People-Pleaser. Ich habe immer zu allem Ja und Amen gesagt. Und das ist heute nicht mehr so. Ich habe mir auch als Selbstständige feste Arbeitszeiten gesetzt. Das hatte ich damals auch nicht. Und ich lebe halt auf dem Dorf.
Das sagt Leni Bolt. Ihr kennt sie vielleicht als Host von Queer Eye Germany, dem deutschen Ableger der Netflix Makeover Show, oder vielleicht von Social Media, wo sie über eine gute Work-Life-Balance spricht. Heute ist das für Leni ein sehr wichtiges Thema. Zu Beginn ihrer Karriere in der Modeindustrie stand Work aber mehr im Vordergrund, bis sie ein Burnout hatte. Daraufhin hat sie ihr Leben komplett umgekrempelt und ist ausgewandert, womit sie sich gleichzeitig aber auch einen Traum erfüllt hat. Und um den geht's heute. Ich bin Anja Bolle. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.
Leni Bolt ist schon früh selbstständig. Mit 16 wird sie als jüngster Modedesigner bekannt. Nach dem Abi studiert Leni auch Modedesign in Berlin und ist mit Anfang 20 schon in London, Mailand und anderen Modemetropolen unterwegs, um ihr Label Boltisch bekannt zu machen. Später entwickelt sie Social-Media-Kampagnen für Modefirmen. Dann kommt allerdings der Cut. 2019 hat sie ein Burnout und sie zieht die Notbremse. Leni wandert nach Mallorca aus und erfüllt sich damit den persönlichen Traum, am Meer zu leben. Auch beruflich geht sie da neue Wege. Leni entwickelt ein Coaching-Programm zum Thema Work-Life-Balance, wird Life-Coach beim Netflix-Format Queer Eye Germany und bekommt dafür einen Grimme-Preis und ist jetzt auch Tanztrainerin. Hi Leni, schön, dass du da bist.
Danke für das schöne Intro und wow, das war ja voll die Zeitreise gerade.
Sehr cool. Gute oder schlechte Zeitreise?
Gemischte Gefühle, würde ich sagen. Also ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, wo ich mit Mode gestartet habe damals, in sehr jungen Jahren, wie du ja auch vorhin erwähnt hast. Dann kam aber eine etwas dunklere Zeit in Berlin, wo ich im Social-Media-Bereich gearbeitet habe und eben dann ins Burnout geschlittert bin. Und das war natürlich eine nicht so schöne Erfahrung.
Mhm. Dann lass uns aber mal von vorne anfangen. Ganz früh schon in jungen Jahren. Du hattest mit 16 Jahren schon deine eigene Modelinie. Wie war das damals?
Das kam so aus mir heraus. Also du musst dir vorstellen, ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen und da gab es nicht so viele Möglichkeiten und ich habe immer nach dieser glitzernden Modewelt gestrebt, weil ich eben auch in meiner Heimat nicht so eine schöne Zeit hatte, gerade in der Schulzeit. Ich habe viel Mobbing erfahren, einfach aufgrund dessen, dass ich eine queere Person bin und das war so mein Fluchtort und so ist eigentlich das Modelabel entstanden und ja, so bin ich in diese Welt eingetaucht.
Und war diese Welt dann für dich auch ein Safe Space und ein Fluchtort, wo du dich dann wohlgefühlt hast und dich so ausleben konntest, wie du bist?
Ja, definitiv. Ich bin immer zweimal im Jahr nach Berlin gereist, zur Fashion Week. Und mein damaliger Schulleiter war auch total kulant. Der hat mich immer beurlaubt dafür, weil eigentlich kannst du das ja nicht machen, während der Schulzeit mal abhauen. Aber ich habe ihm das immer dargelegt, dass es sehr wichtig ist für meine Zukunft, für meine Karriere. Und der hat mich da voll unterstützt und das fand ich immer total süß. Und ja, in Berlin habe ich einfach gemerkt, wie das Leben, wie anders die Menschen dort ticken, ja, wie offen diese Stadt ist, wie ich nicht schief angeschaut werde, einfach wegen meines Aussehens, wegen meines Looks. Und das war dann für mich so eine Art Safer Space. Und da wusste ich, okay, ich mache jetzt nur noch, ziehe jetzt nur noch mein Abitur hier durch und dann geht's ab in die Hauptstadt.
Und da hast du dann Modedesign studiert und das hatte ich gelesen, schon den Businessplan für die Selbstständigkeit fertig, als du dein Bachelorstudium noch gar nicht fertig hattest. Wie sah denn dieser Businessplan aus?
Ja, ich habe so extra Kurse belegt, so Businesskurse, weil da muss ich sagen, das war an meiner Uni nicht so gegeben. Da bin ich immer zu so einer anderen Uni gegangen und dort haben die einen eben unterstützt, so einen Businessplan zu schreiben. Und ja, ich habe mir dann ein Konzept geschrieben, wie ich mein eigenes Label aufziehen möchte und habe das dann einfach gestartet, während der Uni tatsächlich schon. Und ja, irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, Mode selber ist es nicht so. Ich fand dann auch, dass die Strukturen in der Modeindustrie sehr toxisch sind. Da sind viele Menschen, die Ellenbogen ausfahren, da wird viel gekämpft um irgendwelche Praktikumsplätze. Es gibt total viele unbezahlte und super schlecht bezahlte Praktikumsplätze. Da spricht immer niemand drüber, aber die Industrie, die nutzt viele Menschen aus. Die nutzt Menschen aus, die Träume haben. Und das habe ich zum Glück sehr früh erkannt und bin dann eher in die Richtung Social Media gegangen.
Du hattest aber auch schon richtig früh so ein Jet-Set-Leben, hatte ich so das Gefühl, London, Tokio, Madrid, Tel Aviv, halt immer auch in diese ganzen Modemetropolen gereist. Das war ja dann auch komplett anders damals als das, wofür du heute stehst.
Ja, das stimmt. Heute stehe ich für Slow Living. Wahrscheinlich kommt das aber auch ein bisschen daher, dass ich das damals so extrem gelebt habe und hier und da und überall war. Ich meine, heutzutage reise ich auch immer noch gerne, aber es ist ein anderes Reisen. Es ist ein entschleunigtes Reisen und auch nicht mehr in so große Metropolen, sondern eher in die Natur. Heute zieht es mich in die Natur. Damals hat es mich in die Großstädte getrieben. Und ich meine, ich glaube, für die Modewelt war das wichtig, damit ich das alles mal gesehen habe. Und damals wollte ich das auch so sehr. Und irgendwann war dieser Traum einfach nicht mehr gegeben. Und vielleicht auch eine Art Flop für mich gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe das jetzt studiert, ich wollte das so lange und jetzt merke ich aber eigentlich gefällt mir das gar nicht so sehr. Und sich das selber einzugestehen ist gar nicht so leicht. Vielleicht könnt ihr auch andere relaten, die da gerade zuhören und vielleicht auch mal was studiert haben, was sie heute gar nicht mehr machen beruflich. Ich glaube tatsächlich, dass das sehr vielen Menschen da draußen so geht und da möchte ich ermutigen und sagen, das Leben kann man nun mal nicht so vorhersehen und vorschreiben und ich bin da mittlerweile total entspannt und denke mir so, die Dinge kommen schon auf einen zu, wenn es für dich bestimmt ist.
Was wurde aus deiner eigenen Modemarke?
Ja, die habe ich eingestampft. Da wurde nichts verkauft oder so. Ich habe die komplett eingestampft. Das tat auch weh. Ich habe auch damals viele Modeteile nicht verkauft bekommen. Und das ist natürlich dann auch das Invest, was verloren geht, ne? Also Dinge, die ich dann verschenkt habe oder verscherbelt tatsächlich. Und das tut natürlich weh, weil da auch viel Herzblut drin steckte. Gar nicht nur Geld, sondern auch eben die ganze Arbeit, die ganzen Träume und Wünsche, die man damit dann verschenkt. Aber das gehört, glaube ich, zu so einer Flop-Story dazu.
Ja, aber dann halt, wie du schon sagst, es fällt einem ja wirklich schwer zu sagen, ich habe viel dafür gearbeitet, viel Geld, viel Zeit reingesteckt und dann wird's am Ende nichts, ne? Du bist dann oder warst eine Zeit in London, dann hast dich wieder nach Berlin verschlagen und hast da auch wieder dann ja ein eigenes Unternehmen gegründet oder wie war dann dein Start in Berlin wieder, dein Neustart in Berlin?
Genau, mein Neustart in Berlin sah dann so aus, dass ich mir überlegt habe, okay Leni, was kannst du gut und was kannst du anderen Leuten anbieten? Und ich habe eigentlich seit vielen Jahren schon meinen eigenen Instagram-Account betrieben, wusste, wie Social Media funktioniert und habe einfach gesehen, dass ganz viele Firmen damit Probleme haben. Auch Modefirmen in dem Bereich der Modewelt. Und dann bin ich einfach rausgegangen und habe gesagt, hey, ich kann mich um eure Social Media Präsenz kümmern, sei es Instagram, YouTube, Facebook. Und es war eben auch noch eine Zeit, wo das sehr jung war für viele Firmen. Viele Firmen waren komplett überfordert damit, wussten zwar, dass sie das eigentlich machen müssen oder sollten, weil das eben der Zeitgeist ist, aber hatten keine Ahnung, wie sie es machen. Und dann habe ich eigentlich im Bereich Social Media Management gearbeitet und das eigentlich auch sehr erfolgreich.
Also ein Problem erkannt, eine Lösung angeboten. Da hatten wir in der letzten Folge ja auch schon in den letzten Folgen schon drüber gesprochen, dass das dann auch zum Erfolg führen kann. Wie lief's damit für dich?
Sehr gut. Also ich habe wirklich dann einen Kunden gehabt, dann den nächsten und dann ich musste irgendwann überhaupt gar keine Werbung mehr für mich machen, weil ich so Mund-zu-Mund-Propaganda neue Kunden akquiriert habe, was mega cool war. Das Problem aber, was dann kam, war, dass ich mich überarbeitet habe. Mhm. Ich habe da nicht entrepreneurmäßig genug gedacht, sondern dachte, hey, ich kann das alles alleine stemmen, die ganzen To-Dos, die ganzen Aufgaben und das ist mir dann einfach richtig krass über den Kopf gewachsen. Du musst dir vorstellen, wenn du so viele Social Media Accounts managst, das ist so viel Material, so viel Content und da kann auch so viel schief gehen. Dinge, die dann nicht gepostet werden, Kommentare, die übersehen wurden, die vielleicht negativ für das Unternehmen sein könnten. Ich habe das ja alles gemacht, das war ja alles aus meiner Hand und da hat sich dann so langsam die Überforderung bei mir eingeschlichen.
Wie hast du dann gemerkt, oha, ich arbeite zu viel, das ist jetzt nicht mehr gesund?
Das hat sich sehr, sehr langsam bei mir eingeschlichen. Ich hatte, ich kann mich zurückerinnern, dass ich nachts immer so schweißgebadet aufgewacht bin mit krassem Herzschlag. Ich hatte tagsüber während der Arbeit immer total zittrige Hände, war unkonzentriert, hatte eine sehr gedämpfte Stimmung, bin schlecht aus dem Bett gekommen. Und ich konnte mir das alles nicht so erklären, beziehungsweise habe ich mir das auch gar nicht erlaubt, da mal tiefer zu graben, woran das liegen könnte. Ich bin dann zu verschiedenen Ärztinnen gerannt, habe versucht sozusagen die heilende Pille zu finden oder zu erkennen, dass es was Körperliches ist, bis ich dann verstanden habe, dass es eigentlich ein Burnout ist. Und das hat wirklich einige Zeit gedauert. Es war auch mit Scham behaftet, weil ich war ja noch voll jung. Ich war in meinen 20ern und damit auch rauszugehen und mit anderen Menschen zu sprechen, das ist mir total schwer gefallen, weil ich habe mich tatsächlich dafür geschämt, weil ich dachte, ich steige gerade erst in die Businesswelt ein, in die Arbeitswelt. Wie kann mir das dann schon passieren in so jungen Jahren? Das habe ich mir halt gestellt, diese Frage.
Hat dir dann die Diagnose Burnout mehr geholfen oder war das dann auch wieder eher eine Belastung? Wie gesagt, weil dann eben diese Frage kam, wie kann mir das denn passieren?
Ehrlich gesagt hat es mir geholfen, weil ich endlich so einen Aha-Moment hatte und dann auch relativ schnell geschaut habe, okay, was kann ich jetzt eigentlich Gutes für mich tun, damit ich diese ganzen Symptome wieder abbauen kann, diese ganzen Stresssymptome, der schlechte Schlaf, diese Nervosität, die ich immer hatte. Und dann habe ich einfach geschaut, okay, ich habe mal mit Yoga angefangen. Nee, ehrlich gesagt, das allererste, was ich gemacht habe, war Meditation. Mhm. Mit Deepak Chopra. Den habe ich jetzt witzigerweise einige Jahre später hier auf Mallorca, hatte der hier eine Veranstaltung und ich habe ihn getroffen. Es gab auch so ein Meet and Greet und das war für mich so krass emotional, weil er hat mir damals wirklich mit seinem Meditationsprogramm so geholfen. Ich weiß noch, die allererste Meditation, die ich gemacht habe, ich bin so voll in Tränen ausgebrochen, ich habe voll geweint und ich bin eigentlich nicht so ein sehr emotionaler Mensch und das habe ich aber gebraucht, um das so ein bisschen zu lösen und das war irgendwie voll schön, so da hat sich der Circle wieder geschlossen, dass ich ihn hier treffen konnte. Genau, damit habe ich gestartet, ich habe Yoga angefangen zu machen in Berlin und das klingt jetzt wie so eine Standardlösung. Ich meine, ich glaube alle da draußen, die jetzt zuhören und vielleicht ähnliche betroffen sind, man muss natürlich für sich selber schauen, was passt zu mir, was hilft mir, um mich zu entspannen. Das kann ja auch Gartenarbeit sein oder Tanzen, was auch immer. Bei mir war das aber tatsächlich sehr klassisch, Meditation und Yoga.
Standardlösung war dann das Auswandern nach Mallorca ja eher nicht, oder? Das war dann der nächste Schritt, der dann weggeht von der Standardlösung. Wie kam das zustande?
Ja, voll witzig, dass du das auch ansprichst, weil ich mich ganz oft Leute fragen, muss ich das tun, um ein besseres Leben zu führen? Und wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir so, okay, das war schon auch ein extremer Schritt, wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht nötig gewesen. Aber ich habe das damals einfach so krass gefühlt. Ich meine, ich wollte eh immer am Meer leben. Das war immer so ein Traum von mir. Und dann war für mich so, okay, wenn es mir jetzt hier eh nicht gut geht. Und ich habe mich in Berlin eh total unwohl gefühlt. So mit der U-Bahn, mit den ganzen Menschen. Ich habe immer so Stadtflucht betrieben, bin immer aufs Land gefahren, nach Potsdam gefahren. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Und ich war so, hey, eigentlich bin ich hier in Berlin überhaupt nicht mehr happy. Was machst du hier noch? Und dann habe ich halt den mutigen Schritt gefasst und bin nach Mallorca ausgewandert. Bevor ich das gemacht habe, habe ich die Insel 2 Wochen lang besucht. Und das Lustige ist tatsächlich, ich war früher überhaupt gar kein Mallorca-Fan. Also ich bin auch nie hierher gekommen und dachte immer so, oh, Ballermann, Arenal, das ist hier nur Sauftourismus, gar keinen Bock auf sowas. Und dann bin ich aber trotzdem für 2 Wochen hier hingeflogen und habe mich voll krass in die Insel verliebt, weil ich die anderen Seiten eben entdeckt habe, ne? Die Berge, die schönen Buchten, die Natur. Es gibt ja so, so tolle Ecken hier auf Mallorca. Das wissen viele Leute, glaube ich, gar nicht. Mhm. Auch Palma ist so eine süße Stadt. Und da habe ich einfach gesehen, okay, ich kann mir gut vorstellen, hier zu leben. Und dann bin ich die nächsten Schritte gegangen.
Aber spannend, dass du dann sagst, ich habe mich in Berlin gar nicht mehr so wohl gefühlt und es war alles irgendwie viel zu viel, wo das ja am Anfang dann so ein safer Space für dich war.
Ja, das stimmt. Ich sag auch heute, für mich war Berlin für einen bestimmten Zeitraum auch total wichtig, einfach um meine eigene Identität zu festigen. Ich bin ja selbst trans und das habe ich gebraucht. Ich habe Berlin einfach gebraucht, um mich selber zu entdecken, weil ich glaube, in so einer großen Stadt, da gibt es so viele Lebensentwürfe, so viele verschiedene Menschen und die Stadt gibt dir einfach die Freiheit, alles auszuprobieren. Und dafür hat die Stadt mir total geholfen. Aber irgendwann war ich eben in meiner Identität gefestigt und zu dem kam dann das Burnout und dann war ich so, okay, meine Zeit hier ist irgendwie abgelaufen. Es gibt jetzt einen neuen Lebensabschnitt und der war dann Mallorca.
Wo würdest du jetzt sagen, liegt bei dir die Priorität? Traumwohnort, wo du jetzt mit Mallorca dir einen Traum erfüllt hast, oder Traumberuf?
Ah, das ist eine interessante Frage. Ganz ehrlich, ich würde sagen Traumwohnort. Mir macht mein Beruf total Spaß. Ich arbeite ja mittlerweile als Coachin für das Thema Work-Life-Balance. Ich betreue so Gruppencoachings, mache auch Tanzsessions mittlerweile hier auf Mallorca und auch in Deutschland. Aber was ich gemerkt habe, so mega wichtig ist der Job gar nicht. Es ist natürlich wichtig, dass du Spaß darin hast, dass du zufrieden damit bist. Aber ich bin so eine Person, ich will auch alles ausprobieren, ne? Mhm. Ich könnte auch morgen noch DJen werden, wenn ich Bock drauf hätte, so. Deswegen wähle ich lieber den Traumort.
Wie hat sich denn jetzt dein Berufsleben verändert, verglichen mit dem Jetset und Großstadtleben, das du vorher hattest?
Mein Berufsleben ist auf jeden Fall viel entschleunigter. Ich habe eben gelernt, auch Grenzen zu setzen. Ich war früher total der krasse People-Pleaser. Ich habe immer zu allem Ja und Amen gesagt und das ist heute nicht mehr so. Ich habe mir auch als Selbstständige feste Arbeitszeiten gesetzt. Das hatte ich damals auch nicht. Und ich lebe halt auf dem Dorf, ne? Ist ein krasser Unterschied zu Berlin. Hier ist es total ruhig. Also ich habe hier gar keine Geräusche um mich herum und ich liebe das, ich genieße das. Ich kann aus der Haustür rausgehen und auf dem Feld spazieren gehen und sehe hinter mir so ein bisschen die Berge. Und das möchte ich nicht mehr missen. Natürlich ist es auch so, dass man hier auf der Insel schnell so einen kleinen Inselkoller bekommen kann, wenn man die gar nicht verlässt. Aber ich habe ja zum Glück auch in Deutschland immer mal wieder so Speaker-Jobs, wo ich auf Bühnen stehe und auch über das Thema Work-Life-Balance spreche. Und das liebe ich auch, ne? Das ist dann wie so ein kleiner Ausflug. Aber ich bin dann auch immer wieder happy, wenn ich zu Hause bin und wieder durchatmen kann. Ja, so sieht eigentlich mein Alltag hier aus.
Ich finde, der klingt sehr schön. Du hast vorhin schon gesagt, du bist dann in der Uni auch in Kurse gelaufen mit Businessplan schreiben und was man da alles beachten muss. Du hast dann ja dir eine neue Karriere aufgebaut als Work-Life-Expertin. Gab es da dann auch einen Businessplan, den du dir überlegt hast?
Nicht so konkret. Ich bin ja ausgewandert und musste erstmal mit meinem eigenen Burnout sozusagen zurechtkommen und das heilen. Ich würde auch ehrlich gesagt sagen, alle Menschen, die das mal erlebt haben, das ist nie zu 100% geheilt, sage ich mal. Man muss sich immer wieder erinnern und immer wieder, das ist wie so eine Arbeitshygiene, so beschreibe ich das immer ganz gerne, dass man eben auf sich selbst Acht gibt. Und ich habe dann damals, wo ich mir diese ganzen Sachen selbst angeeignet habe, mit der Meditation, Resilienztrainings, Zeitmanagement, Produktivitätsgeschichten, wie setze ich Grenzen, all diese Learnings, die ich selber mir angeeignet habe, dachte ich mir irgendwann, ich möchte das gerne weitergeben an andere Menschen. Und dann habe ich angefangen, das auf Instagram zu teilen. Und das hat so eine positive Resonanz gehabt. So viele Menschen konnten damit was anfangen und haben mir geschrieben, Leni, das hilft mir so sehr im Alltag. Danke dafür. Leute, die mir geschrieben haben, bietest du Coachings an? Und ehrlich gesagt, habe ich das ja damals dann noch gar nicht gemacht. Und ich habe aber einfach dann auf diesen Need gehört. Ich habe darauf gehört, auf die Anfragen, auf die Menschen, die auf mich zugekommen sind und gesagt, okay, vielleicht ist das auch einfach eine Art Berufung, andere Menschen vor einem Burnout zu bewahren. Und so ist dieser Businessplan dann erst entstanden.
Wie bringst du denn dann Leute dazu, die sagen, dass sie zu viel arbeiten, sich die Zeit zu nehmen, sich dann auch noch um Work-Life-Balance zu kümmern?
Ja, das ist nämlich genau das Schwierige an meiner Kundschaft. Weil die, das sind ja genau die Menschen, und so war ich ja damals auch, die so ein krasser Workaholic sind, dass die gar nicht erst in den Modus kommen zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit, um was für mich zu tun. Und meistens sind es, also die Menschen, die auf mich zukommen, das sind Menschen, die das schon erkannt haben. Das sind Menschen, denen es nicht gut geht, die überarbeitet sind und die wissen, dass sie etwas verändern müssen. Also an dem Punkt sind sie schon. Das heißt, diese Überzeugungsarbeit leiste ich in dem Moment nicht. Denen ist das schon bewusst, dass sie was verändern möchten. Und das ist natürlich dann auch gut, ne? Das ist ein guter Einstieg, dann darüber zu sprechen, okay, woran liegt's eigentlich? Was fehlt dir gerade in deinem Leben? Was ist es im Job? Ist es der Stress? Sind es die Kolleginnen? Ist es der Karriereweg, den du eingeschlagen hast, der vielleicht nicht mehr zu dir passt? Und dann versuchen wir gemeinsam, das zu erörtern und dann eben eine Lösung zu finden.
Das machst du dann oder hast du über Instagram gemacht? Darüber ist das ja entstanden. Leute, die dich nicht über Instagram als erstes gesehen haben, haben dich dann vielleicht in der Netflix-Show Queer Eye Germany gesehen. 2022 warst du da Host, da kam das Ganze raus. Kannst du hier nochmal kurz erklären, wie es dazu kam, dass du eine von den Fab Five wurdest, wie das Coaching-Team heißt?
Ja, das war ganz lustig. Ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen von der Produktionsfirma, die das produziert hat. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich in der Vergangenheit auch viel mit TV gemacht habe. Auch damals schon, als ich 16 war. Fernsehlandschaft fand das ja sehr spannend mit dem Modelabel, dass ich das so früh schon an den Start gebracht habe. Und ich glaube, die Redakteurin hat einfach so ein bisschen im Internet recherchiert, wer könnte passen. Und dann hat sie mich gefunden und mich angeschrieben. Und ich war damals, ehrlich gesagt, noch voll kritisch dem Ganzen gegenüber, weil sie hat das umschrieben. Sie hat nicht gesagt, dass es Queer Eye ist. Sie hat gesagt, das ist so ein Coaching-Format, wo wir Leute zu Hause besuchen. Und ich dachte so, oh, das wird bestimmt so ein schrecklicher Abklatsch von Queer Eye, wie man das in Deutschland ja leider oft sieht, dass es so billig produzierte Nachmachen gibt von relativ coolen Formaten eigentlich aus den USA. Und dann war ich so, bin mir nicht so sicher, ob das so für mich ist. Auch weil ich dann eigentlich schon auf dem Weg nach Mallorca, also ich war schon auf Mallorca, habe mich hier so eingelebt und war so ein bisschen am Abschließen auch mit Deutschland. Und das hätte ja für mich auch geheißen, ich muss zurück nach Deutschland. Und dann habe ich mich aber darauf eingelassen, weil sie dann später im Telefonat auch gesagt hat, hey, das wird mit Netflix zusammen produziert. Das ist tatsächlich Queer Eye Germany. Und dann war ich so, okay, cool. Das ist wirklich das Originalformat. Das wird bestimmt gut produziert. Und dann wurde ich irgendwann zum Casting eingeladen. Und dann gab es 5 Fünfergruppen, die dann vor Ort gecastet wurden. Und am Ende war ich einer der Glücklichen, die dann zu den Fab Five of Germany gehören durften. Und dann ging es wenige Wochen es waren schon ein paar Monate später, dann auch direkt los mit der Produktion. Und dann musste ich tatsächlich nach Deutschland, habe meine Wohnung auf Mallorca wieder aufgegeben. Also es war wirklich so ein Ride. Und da war ich aber so, hey, nimm das mit, es klingt mega cool. Und es war ja dann auch eine total schöne Erfahrung.
Und es war auch kein billiger Abklatsch, weil Queer Eye Germany hat ja auch einen Grimme-Preis gewonnen.
Yes. Letztes Jahr, da bin ich auch echt stolz drauf und mega dankbar, einfach, dass wir den bekommen haben, den Preis.
Wie war das denn dann für dich? Ging das dann mit so einer Work-Life-Balance noch? Weil ich meine, du sagtest ja schon, du musstest dann in Mallorca die Wohnung wieder aufgeben. Ihr habt, glaube ich, hier in Köln gedreht, wart aber auch in anderen Städten dann unterwegs. Das klingt jetzt nicht wieder nach, okay, ich kriege einen 9-to-5-Arbeitstag hin.
Das stimmt. Und das war für mich auch erst ein Struggle. Da hatte ich auch ein bisschen Angst, dass ich wieder rückfällig werde, zum Beispiel mit den Panikattacken. Ich habe das dem Team gesagt, ne? Ich habe denen das ganz offen kommuniziert, dass ich in der Vergangenheit mit solchen Sachen gestruggelt habe. Und man muss dazu sagen, so Drehtage können sehr lang sein, aber sie sind nicht ultra stressig, weil es hat auch ganz viel mit Warten zu tun. Du bist ganz, ganz viele Stunden am Set und wir hatten dann auch so Aufenthaltstrucks, wo wir chillen konnten mit einer Couch und so. Es gab ein Catering und es war alles total harmonisch und schön. Also es war überhaupt nicht stressig. Es waren zwar viele Stunden, aber es war jetzt nicht so, dass du von A nach B irgendwie gehetzt bist und das ganze Team hat sich so gut um uns gekümmert und die TeilnehmerInnen. Also da war ich sehr, sehr dankbar drüber. Deswegen bin ich da zum Glück nicht rückfällig geworden.
Netflix hat Queer Eye Germany leider nicht fortgesetzt. Merkst du denn jetzt noch, dass Leute noch auf dich zukommen wegen Queer Eye?
Ach, ich kriege vor allem immer wieder Nachrichten, wann gibt es eine zweite Staffel? Ich glaube, es haben immer noch ein paar Leute immer noch nicht mitbekommen, dass Netflix das leider gecancelt hat.
Aber man kann ja hoffen.
Man kann immer noch hoffen, vielleicht geht es irgendwann doch nochmal weiter, I don't know. Ich habe jetzt mit Avi, wir haben ja zusammen, Avi war für Kosmetik und Beauty und Haare Teil der Show und mit Avi starte ich ein neues Podcast-Projekt, das heißt Levitate und das ist so ein bisschen, das bringt so ein bisschen die Gefühle von damals zurück, dass wir zusammen jetzt nochmal was machen.
Die Fab Five Community, die ist nicht ganz aufgebrochen. Ihr seht euch immer noch regelmäßig.
Ja, und spätestens zu den Prides. Also jetzt bald im Juli ist ja wieder Pride Season. Ich bin auf jeden Fall beim Pride in Köln dabei, wahrscheinlich auch in Berlin. Und da treffe ich meistens auch dann die anderen Fabs.
Und da können die Leute, die zu den Prides kommen, dann ja auch euch wieder treffen. Die Prides sind noch ein bisschen hin. Du hast jetzt aber auch ein neues Projekt, ein Tanztraining, was jetzt auch startet. Wie funktioniert das? Was machst du da?
Ja, genau. Das Projekt bzw. das Tanz- und Meditationsprogramm nennt sich Soul Rave und das ist mit Silent Disco Kopfhörern. Das heißt, alle TeilnehmerInnen tragen so Kopfhörer. Das heißt, alle sind sozusagen mit derselben Musik verbunden und ich habe aber noch ein Mikrofon. Das heißt, die Leute hören mich auch. Das ist wie eine Ecstatic Dance. Das ist so ein geführtes Programm. Das geht am Anfang super entspannt los, fast schon meditativ. Wir stellen uns auch Fragen. Also ich stelle dann sozusagen eine Frage in die Gruppe, die alle für sich so beantworten können. Zum Beispiel, was hat dich heute belastet? Oder gibt es etwas, was dich die letzten Wochen belastet hat? Und dann geht es darum, dass wir das sozusagen wegtanzen, abtanzen, wegshaken. Und die Musik wird immer, das ist wie so ein, bis zu einem Höhepunkt. Also es geht sehr ruhig los und es wird immer schneller, immer lauter, bis zu einer absoluten Party, wo alle am Raven sind. Und dann flacht es aber auch wieder ab und endet auch in einer Meditation. Und das Programm geht aktuell so eine Stunde und ich habe jetzt angefangen, Sessions auf Mallorca anzubieten. Ich bin aber auch bei Festivals dabei und bei Veranstaltungen dieses Jahr auch in Deutschland. Und ich freue mich voll, dass das so guten Anklang gefunden hat, weil mir macht das total Spaß.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Ich selber bin auf Mallorca öfter bei so einem Ecstatic Dance gewesen. Das war jetzt nicht mit den Kopfhörern, das habe ich mir noch dazu überlegt, weil ich habe mich selber so ein bisschen reinversetzt in die Situation vieler anderer und womit ich auch immer gestruggelt habe, war so, dass ich mich nicht so auf mich selbst fokussieren kann und dann doch mal mit meinen Freundinnen quatsche oder wir einen kleinen Witz reißen und man nicht so bei sich ist. Und deswegen kamen die Kopfhörer und der Ecstatic Dance, da bin ich einmal im Monat eigentlich gewesen. Das war für mich irgendwie voll die schöne Erfahrung, dass man auch feiern kann, ohne in diesem Kosmos, in diesem krassen Partykosmos zu sein, mit Alkohol. Das ist ja in Berlin total krass. Du kannst ja eigentlich 3 Tage wach sein, wenn du willst. Und hier hatte das irgendwie so einen anderen Vibe, einen eher heilenden Aspekt. Und das fand ich irgendwie voll schön. Und solche Ecstatic Dances gehen aber oft viele Stunden. Es kann manchmal 5, 6 Stunden gehen. Und ich dachte, es wäre doch eigentlich cool, wenn man sowas etwas komprimiert anbietet. Sowas wie so ein Afterwork, wenn Leute so ein bisschen gestresst sind und sich denken, oh, jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen was abtanzen. Dafür ist der Soul Rave, glaube ich, eine sehr schöne Möglichkeit.
Als Parallelprogramm auch dann zu Work-Life-Coaches und Coachings, die sich ja wahrscheinlich über eine längere Zeit ziehen. Du hast jetzt auch Engagements als Speakerin hier in Deutschland, dann auch manchmal wieder kommst von deiner Insel weg, bist Influencerin, bist Werbegesicht, machst Podcast, jetzt auch dein Tanzprogramm. Das sind mehr Berufsbezeichnungen als vor deinem Burnout. Und du bist jetzt ja auch viel unterwegs und dann auch mal weg von zu Hause, nenne ich das mal. Wie funktioniert das dann noch bei dir mit der Work-Life-Balance?
Was ich über die letzten Jahre gelernt habe, es ist okay, Dinge abzugeben und auszulagern. Und ich habe ein wundervolles Management, die sich um sehr viele Dinge kümmern. Die kümmern sich zum Beispiel um die SpeakerInnen-Jobs, um die ganzen Anfragen. Auch wenn ich jetzt einen Soul Rave bei einem Festival zum Beispiel mache. Das heißt, sie machen die ganze Kommunikation. Ich habe eine virtuelle Assistentin, die mich auch unterstützt bei meinem Content, bei meinen organisatorischen Aufgaben. Und das nimmt mir natürlich total viel Arbeit ab. Und das gibt mir auch die Möglichkeit, eben diese verschiedenen Projekte alle zu machen. Weil wenn man das, glaube ich, jetzt, du hast es gerade aufgezählt, das klingt jetzt erstmal überwältigend. Und man denkt sich so, wie will sie das schaffen, ohne wieder in ein Burnout zu schlittern? Aber ich habe eben gelernt, Dinge auch abzugeben. Und so funktioniert das richtig, richtig gut. Und ich bin echt sehr happy mit meinem Team.
Was ist dein Tipp für eine bessere Work-Life-Balance für Menschen, die nicht mal eben nach Mallorca oder auf eine andere sonnige Insel auswandern können oder eben kein Assistenzteam haben?
Mein Tipp ist, horch erstmal in dich rein und schreib einmal auf, was sind die Dinge, die du spürst und was könnten die Auslöser dafür sein? Weil das ist erstmal Schritt Nummer 1, zu erkennen, was sind die Auslöser für meine Situation, in der ich mich gerade befinde. Ist es, wie gesagt, Zeitmangel? Habe ich zu wenig Zeit für meine Aufgaben? Ist es allgemeiner Stress, weil meine Vorgesetzten mich die ganze Zeit so krass unter Druck setzen? Sind es vielleicht Teamkollegen, Teamkolleginnen, die mir das Arbeitsleben schwer machen? Das können ja sehr viele Auslöser sein. Das ist erstmal wichtig, dass man da genau hinschaut, was es ist. Und manchmal ist es auch der Job an sich, der einem keinen Spaß macht. Und da erstmal aufzuschreiben, was sind die Auslöser, das ist der erste Schritt. Und wenn man da nicht weiterkommt, sich vielleicht auch Hilfe holen. Ihr könnt euch auch gerne bei mir melden, bei Instagram, wenn ihr in so einer Situation steckt. Ich habe auch selber viele Podcast-Folgen zu verschiedenen Themen. Ich interviewe ja auch selber Menschen, die verschiedene Situationen durchlebt haben, die nicht so schön waren. Und das kann ja auch total inspirieren und helfen.
Also auch drüber reden am Ende.
Total. Also sich Menschen suchen, bei denen man sich wohlfühlt und sicher fühlt und über die Dinge reden. Weil das hat mir damals auch sehr schwer gefallen. Das konnte ich damals auch nicht. Aber ab dem Punkt, wo ich offen darüber gesprochen habe, wurde es auch besser. Weil dann konnte ich erst sozusagen Hilfe annehmen.
Ich habe keinen Plan B, hast du auch mal in einem Interview gesagt. Da ging es tatsächlich noch um deine Karriere in der Modeindustrie, die ja jetzt nicht mehr der Fall ist, wo du irgendwann gesagt hast, nee, ist nicht mehr mein Traum. Hast du heute einen Plan B?
Nee, ich habe nie einen Plan B. Das hat sich bewährt bis heute. Ich habe natürlich immer wieder neue Ideen, relativ schnell. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass immer wieder Sachen kommen, jetzt wie mit dem Soulwave zum Beispiel. Das kam auch so aus dem Nichts heraus. Das ist so eine innere Energie, wo ich so denke, oh, das fühlt sich gerade richtig an, das muss ich jetzt machen. Das ist für mich aber kein Plan B, sondern etwas, worauf ich jetzt Bock habe, das möchte ich ausprobieren. Und so fahre ich einfach. Also ich habe gelernt zu vertrauen auf das Leben und auch auf das, was sich so fügt, auf die Anfragen, die kommen, die Menschen, die in dein Leben kommen. Ich habe immer das Gefühl, das soll alles auch so sein.
Das sagt Leni Bold. Nach einem Burnout ist sie nach Mallorca ausgewandert und hat sich dort mit einer neuen Perspektive und mit mehr Fokus auf Work-Life-Balance den Traum von ihrer Selbstständigkeit erfüllt. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir. Es hat Spaß gemacht und hoffentlich bis ganz bald. Vielleicht bei einem Soulrave.
Vielleicht bei einem Soulrave. Bis ganz bald.
Ciao.
Sich selbst einzugestehen, dass ein Traum, für den man viel und lange gearbeitet hat, vielleicht doch nicht der Traum ist, fällt schwer. So ging es auch Leni. Sie hat ihren Traum von der Modekarriere aufgegeben, hat sich dann mit Social Media Management überarbeitet. Heute kann sie als Expertin für Work-Life-Balance wieder sagen, ihr Job macht ihr Spaß und sie lebt an ihrem Traumwohnort. Leni hatte ja auch kurz eingeworfen, dass sie sich auch vorstellen kann, noch DJ zu werden. Mein nächster Gast hat das gemacht. Annie O hat ihren Job als Investmentbankerin gekündigt und ist heute erfolgreich als DJ. So einfach, wie es jetzt vielleicht klingt, war das aber natürlich nicht. Wie Annie ihren Traum verwirklicht hat, hört ihr nächste Woche. Folgt oder abonniert den Flopcast kostenlos in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen. Stefan Ziegert und Imke Zimmermann haben an dieser Folge mitgearbeitet. Noah Schulz hat die Episode produziert. Ich bin Anja Bolle. Tschüss und bis nächste Woche.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.